Hallo Iris, ich freue mich auf dich in einer weiteren Karnes Podcast Shorts Folge. Und wir gucken uns heute Versuche an, und zwar zum Thema Bindung.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Schön, dass ich wieder da sein darf. Und dann gucken wir mal, was wir so ein bisschen über Bindung und vor allem nachher auch, wie ist es mit einer Mensch- und Bindung? Gibt es das, was wir darüber uns, ja, anschauen werden?
Was hast du denn für uns als ersten Versuch so mitgebracht?
Genau, ich würde so gern über die historischen Versuche einmal von Mary Ainsworth, die verschiedene Bindungsqualitäten zwischen damals historisch gesehen tatsächlich zwischen Mutter und Kind sich angeguckt hat. Heute weiß man, dass es um die primäre Bezugsperson geht, also es ist nicht zwingend die Mama, es ist genauso der Papa oder Adoptiveltern, wenn die sehr früh ja, auf dem Sichtbild erscheinen. Und dann würde ich gerne noch, weil mir das auch immer sehr am Herzen liegt, die Versuche an Rhesusaffen von Harry Harlow auch kurz erläutern. Und ich denke, es macht Sinn, dass wir mit Herrn Harlow anfangen, und danach dann zu den Versuchen von Frau Ainsworth gehen. Vorweg einmal zu der Zeit, als diese Versuche gemacht wurden, hat man noch quasi an dem Bild von Sigmund Freud sehr gehangen, der gesagt hat, Bindung wird über Futter aufgebaut bei uns Säugetieren, weil wir ja alle irgendwie säugen. Und da hat er gesagt, das ist so der primäre Ausgangspunkt. Da finde ich, merkt man das, dass wir das im Hundetraining noch zum Teil sehr verinnerlicht haben. Ich kenne Beispiele, wo Menschen gesagt wurde, sie müssen ihren Hund von Welpe an aus der Hand füttern und er kriegt nur was zu fressen, wenn er dafür auch was getan hat, also meinetwegen Sitzplatz, kurzes Stück bei Fuß oder einen Blickkontakt, und haben das damit begründet, und das ist halt nicht richtig, dass darüber dann eine sichere Bindung etabliert wird. Und gehen wir jetzt mal ruhig davon aus, da werde ich ja später dann noch was zu sagen, dass es eine Bindung zwischen Mensch und Hund gibt. Es wird halt nicht rein über Futter etabliert. Und Futter ist eher erst im Sekundären. Und abgesehen davon, dass ich schlimm finde, dass man einem Welpen erst was zu fressen gibt, wenn er dafür gearbeitet hat, in dem Sinne. Also es macht biologisch einfach überhaupt keinen Sinn. Und ich finde es traurig, dass das noch in so vielen Köpfen drin ist. Das heißt nicht, das möchte ich auch ganz deutlich sagen, dass es nicht mal Sinn machen kann, eine Zeit lang einen Hund aus der Hand zu füttern. Dann steckt aber eine andere Thematik dahinter. Also wenn es darum geht, eine sichere Beziehung, Bindung zu seinem Hund aufzubauen, dann tut da Futter erstmal nicht Not. Und das zeigen die Versuche von Harry Harlow. Der hat mit Rhesusaffenbabys experimentiert. Er hat eine Gruppe von Rhesusaffenbabys ganz normal aufwachsen lassen in seinem ganz normalen Umfeld. Eine Gruppe von Rhesusaffenbabys hatten eine, das ist jetzt ein bisschen emotional, aber fürchterliche Drahtgestellpuppe, an der sie was zu trinken bekommen haben. Also da gab es Futter. Und die dritte Gruppe hatte sowohl diese Drahtgestellpuppe mit Futter zur Verfügung, als auch noch eine zweite Drahtgestellpuppe, die mit einem Teddyfell überzogen worden ist, wurde auch erwärmt, sodass sie auf Körpertemperatur einer Rhesusaffenmutter war. So, und wenn man die Affen sich jetzt angeguckt hat, war spannend bei dieser dritten Gruppe, dass die Rhesusaffenbabys nur zum Trinken zu dieser Drahtgestellpuppe mit Futter hingegangen sind. Und die restliche Zeit waren sie die meiste Zeit bei der Drahtgestellpuppe, die mit Teddyfell überzogen worden war. Also da haben die sich die meiste Zeit lang aufgehalten. Hat man sich später das Verhalten angeschaut, so waren natürlich die Rhesusaffenbabys, die normal aufgewachsen sind, die waren auch nachher normal im Verhalten und konnten normal Beziehungen eingehen, haben sich vermehrt und konnten ihre Babys dann auch wieder normal aufziehen. Diejenigen, die nur die Drahtgestellpuppe mit dem Futter zur Verfügung hatten, waren sehr auffällig im Verhalten, waren übermäßig gestresst und waren kaum in der Lage, in Beziehungen mit anderen zu gehen. Wenn sie es dann doch irgendwie geschafft haben sollten und haben tatsächlich auch Nachwuchs bekommen, was nicht bei allen geklappt hat, waren sie nicht sehr fürsorgliche Mütter oder Väter. Also sie haben sich da, die haben den Nachwuchs nicht richtig gut aufgezogen und da waren nachher auch eher gestresste Jungen, die dabei rausgekommen sind. Die Rhesusaffenbabys, die dann in dieser dritten Gruppe waren, die noch zusätzlich zu der Futterdrahtgestellpuppe, die mit Teddyfell überzogen war, noch zur Verfügung hatten, die waren auch nicht ganz normal, die waren ein bisschen gestresster, aber waren wesentlich stärker in der Lage, sich noch mit anderen, also wieder Beziehungen einzugehen und auch Nachwuchs aufzunehmen. Und die waren fast normal, nennen wir es mal so. Und das zeigt ganz deutlich, dass rein über Futter keine Bindung sozusagen etabliert wird. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte sich auch diese Rhesusaffenbabys, die nur diese Drahtgestellpuppe zur Verfügung hatten, ähnlich verhalten müssen wie die, die noch die mit dem Teppich sage ich schon, mit dem Teddyfell überzogen hatten. Also das ist ein ganz deutlicher Hinweis darauf und das widerlegt auch einfach die These, dass eine Beziehung zwischen Mutter und Kind allein durch das Füttern bestimmt wird, wie das noch Sigmund Freud formuliert hat.
Auf so eine Idee würde doch auch keine Mutter kommen, oder? Also ich weiß nicht.
Naja, oder zu niemand, der Zeit der hatte man... So,
ja, also nur durch die, dadurch, dass es halt sozusagen gesellschaftlich dann da so eine Abgrenzung gab oder so, ne? Aber wenn man jetzt so überlegt, wenn man dem so folgt oder auch jetzt, wenn man sich irgendwie Naturvölker angucken würde oder so, dann... Es ist ja wirklich eine sehr komische, unnatürlich sich anfühlende Geschichte, da nicht auf die Nähe zu setzen und auf die Wärme und so, ne? Also wenn ich überlege, wann hat meine Tochter am besten geschlafen? Auf mir drauf, unter meinem T-Shirt als ganz kleines Neugeborenes. Also möglichst immer Hautkontakt, ganz, ganz, ganz viel Körpertemperatur. Und das war immer der beruhigendste Faktor so.
Ja, genau. Naja, und historisch betrachtet, zumindest so in diesem westlichen Raum, in dem wir nun leben, da hat man dann halt zu der Zeit alles Mögliche untersucht. Und wenn man da jetzt so diese Hypothese hatte, es geht halt allein über Futter, so wurden ja zum Teil die Kinder auch behandelt, ne? Dass die körperliche Nähe nicht so wichtig ist, was ja auch nicht so gute Folgen dann hatte. Ja, bis dahingehend, es gab ja ganz fürchterliche Versuche mit Kindern in Waisenkindern, die einfach nur mit dem Nötigsten, was sie fürs Wachstum brauchten, versorgt worden sind, wie mit Essen, sie wurden dann halt gewindelt, aber sie hatten wenig bis gar keinen Körperkontakt, hatten keine körperliche Nähe, wurden nicht hin und her gewogen, beruhigt, wenn irgendwas war. Und das ging auch alles nur nach Zeitplan. Also sie wurden nicht gefüttert, wenn sie Hunger hatten, sondern wenn der richtige, in Anführungszeichen, Uhrzeit war. Und davon sind auch viele dran gestorben. Das muss man sich auch immer noch mal deutlich machen. Fürchterliche Versuche. Ja.
Gut, das hat die Menschheitsgeschichte dann auch einmal alles durchgemacht.
Ja, gruselig, wirklich gruselig. Genau. Und Herr Bowlby, das ist ja so der... finde ich so der Urvater der modernen Bindungstheorie. Der hat so in Mitte des 20. Jahrhunderts, also 1940 bis 60, so im Wesentlichen hat er ganz viel gemacht, später auch noch ein bisschen. Und der sagt halt, dass dieses Bindungsverhalten für kleine Kinder schlichtweg überlebensnotwendig ist und dass es von Kindern auch eine angeborene genetische Disposition gibt, sich an eine Person zu binden. Genau, seine Doktorandin Mary Ainsworth hat dann diesen sogenannten Strange Situation Test gemacht, um zu gucken, ob es unterschiedliche Bindungsqualitäten zwischen Mutter und Kind noch gibt. Also damals hat man es tatsächlich erstmal nur auf die biologische Mutter auch bezogen. Und sie hat das mit Kleinkindern gemacht, sowohl männlich als auch weiblich. Und die waren im Alter von 12 bis 18 Monaten. Und da hat man dann diese Versuche gemacht, dass die Mutter mit ihrem Kleinkind in einem Raum war. Meistens war noch eine Experimentatorin dabei. Es war Spielzeug da. Dann konnte das Kind da sich ein bisschen das angucken, ein bisschen spielen. Nach einer bestimmten Zeit ist die Mutter dann aus dem Raum raus. Dann wurde beobachtet, wie sich das Kleinkind verhält. Und die Mutter ist nach einer bestimmten Zeit wieder reingekommen. Und dann wurde beobachtet, wie sich das Kind gegenüber der Mutter verhält. Und aufgrund dessen hat Mary Ainsworth zunächst drei Kategorien definiert von Bindungsqualitäten. Einmal die sogenannte sichere Bindung. Da ist das Kleinkind kurz irritiert, dass die Mama rausgeht, beruhigt sich aber schnell wieder, kann auch in der Zeit bisschen mit der Testerin spielen und wenn die Mama wieder zurückkommt, dann wird die begrüßt, wird auch freudig begrüßt, aber es ist alles nicht so aufgeregt. Also ne, dann sagt das Kind, prima, bist wieder da und kann dann auch weiter spielen, wenn es das möchte. Der nächste Bindungstyp, achso, das kann man vielleicht noch sagen, zu der Zeit in dem angloamerikanischen Raum, wo die Versuche gemacht worden sind, haben 2/3 der Kinder eine sichere Bindung gezeigt. So, das andere 1/3, das teilt sich jetzt auf auf die unsicher vermeidende und auf die unsicher ambivalente Bindung. Und die unsicher vermeidende Bindung, da zeigen die Kinder eher, dass sie so einen Kontakt zu Mama ein bisschen vermeiden. Also die sind sehr mit sich beschäftigt und mit dem Spielzeug. Wenn die Mutter den Raum verlässt, hat man das Gefühl, sie kriegen das gar nicht besonders mit. Und wenn die Mutter dann wieder zurückkommt, dann wird kurz der Kopf gehoben und man macht weiter mit seinen Sachen. Und da hat man halt eher so ein Kontaktvermeidungsverhalten. Und ja, es sind eher Kinder, wo man sagt, die machen das eher mit sich aus. So, und jetzt muss man aber auch noch sagen, dass wir sind hier noch nicht im gestörten Bereich. Also nicht, dass man jetzt denkt, weil Kind Mutter oder primäre Bezugsperson ein bisschen mal meidet und mehr sich auf seine Dinge konzentriert, ist das Kind noch nicht gestört. Ne? Das muss man dabei klar sagen. So, dann haben wir noch die unsicher ambivalente Bindung. Und da verhalten sich die Kinder widersprüchlich, kommen nicht gut damit klar, also sichtlich nicht gut damit klar, dass die Mutter den Raum verlassen hat. Sie sind sehr aufgeregt, weinen auch. Wenn die Mutter zurückkommt, klammern sie sich an die Mama ran, weinen ganz doll. Und das Ambivalente ist dadurch ausgedrückt, dass sie sich auch aggressiv gegenüber der Mama verhalten. Also zum Teil wird da ja gegen die Brust geschlagen oder es wird auch versucht, reinzubeißen. Also ambivalent zwischen ganz doll umklammernd, aber auch leicht aggressives Verhalten. Und später ist noch ein vierter Bindungstyp dazugekommen, das ist die desorganisierte Bindung. Und da sind wir aber im deutlich verhaltensgestörten Bereich. Da zeigen die kleinen Kinder dann auch Stereotypien. Und da sind wir in einem Bereich, der nicht mehr normal ist. Man muss bei diesen Bindungstypen sagen, dass es natürlich stark davon abhängt, in welcher Kultur man aufwächst, was die auch schon für Lernerfahrung bis dahin gemacht haben. Und man sollte das, also es ist natürlich schon klar, beim sicheren Bindungstyp, da steht sehr im Fokus, dass ja die primäre Bezugsperson, das kann auch der Papa sein, möchte ich nochmal darauf hinweisen, oder auch andere Menschen. Ja, es ist halt immer so historisch, ne, dass es bei Mary Ainsworth natürlich die Mama war, aber heute weiß man, dass es nicht die biologische Mutter sein muss. Es kann auch der Papa sein oder irgendjemand anders, der sich wirklich um das Kind kümmert, also die primäre Bezugsperson. Genau, und das es natürlich so sein soll, dass die primäre Bezugsperson the secure base ist für das Kleinkind, also der sichere Hafen, von dem aus man, wenn man die sichere Bindung hat, die Umwelt auch erkunden kann. Wenn man ein Problem hat, weiß man aber, dass man sich zurückversichern kann und man weiß, da ist jemand, der auf einen aufpasst. Das macht insgesamt mit noch ein paar anderen Sachen dann dieses Urvertrauen aus. Und die Idee ist, dass man das, was man da quasi als Kleinkind gelernt hat, dass man das später auch auf Beziehungen zu anderen dann auch übertragen kann. Gut. Und dann ist natürlich immer die Frage, warum erzähle ich das Ganze? Wie weit können
genau,
wir das
wäre jetzt auch meine Frage. Ist es jetzt, wenn ich nach Hause komme und mein Hund schläft einfach weiter, heißt es, dass wir da eine unsichere Bindung haben?
Ja, vielleicht auch gerade eine sichere. Also das ist ein bisschen schwierig. Man hat tatsächlich diesen Strange Situation Test auch mit Hunden und Haltern gemacht. Ganz früher schon mal ein weit, schon kurz vor 2000. Und später, meine ich, was die Arbeitsgruppe um Mikloschi, die das nochmal wiederholt haben. Das habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Und man findet diese Bindungsqualitäten auch. Jetzt muss man aber aufpassen, was mache ich damit? Also man beobachtet das Verhalten, man sieht, dass der eine Hund reagiert, wenn der Mensch wieder reinkommt, dass sie auch unterschiedlich reagieren. Jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Ich kann sie vielleicht auch in diese Kategorien schieben, aber was mache ich mit diesen Ergebnissen? Zum einen habe ich das ja nicht mit der Mutterhündin, mit dem Welpen gemacht. Das hat man auch gemacht, also da findet man auch diese Stile. Wir machen das in der Regel mit erwachsenen Hunden. Das heißt, da sind schon ganz viele Lernprozesse dabei. Und wir haben natürlich dann auch die Genetik der Hunde. Es gibt Hunde, die sind genetisch darauf gezüchtet, sehr viel selbstständiger zu arbeiten als andere. Und auf deine Frage, wenn du nach Hause kommst und der Hund schläft entspannt weiter, würde ich das eher sogar auch auf einen sicheren Bindungsstil setzen. Aber dazu müsste man sich auch mehrfach angucken. Vielleicht war der Tag einfach kaputt. Das kann ja auch sein. Oder er ist schon alt, hat nicht gehört, dass du wiedergekommen bist. Also auch hier sind wieder ganz viele Faktoren, die man mit reinbringen muss.
Naja, oder die Lernerfahrung ist halt einfach, ich begrüße meine Hunde nicht. Also
Zum
sie wissen
Beispiel.
halt, Jona kommt rein, ne? Ich komme oft zwischen den Stunden, zwischen den Unterrichtsstunden rein. Und warum sollen die jetzt sich bewegen und
Ja.
aufstehen? Ich gehe ja nicht drauf ein. Und das haben sie einfach gelernt, dass ich da nicht drauf eingehe.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass sie sich dann, also, ne, das
Na?
ist ja einfach auch eine Lernerfahrung
Ja,
wiederum.
genau. Also hier greift ganz klar einmal das, was Sie in früher Welpenzeit gelernt haben, noch mit Ihrer Mama, und dann Genetik mit rein und Lernerfahrung. Ne? Wie das ist, mit euch zusammenzuleben, wann gibt es was sozusagen. Und deswegen, ich warne immer davor, weil ich es nicht gut finde, diesen Strange Situation Test an Hunde adaptiert oder an Hund und Halter adaptiert, quasi als Erstgespräch zu machen. Da müsst, also ich finde es kritisch, daraus ableiten zu wollen, wie denn tatsächlich die Beziehung zwischen Hund und Halter ist. Und ich persönlich finde immer, aber da darf auch jeder gerne anders denken, wenn ich das Erstgespräch, ich gehe mit meinen Kunden und Kundinnen immer spazieren ein Stück. Da kriege ich so viel Informationen darüber, wie die Kommunikation zwischen den beiden ist, dass ich diesen Test auch gar nicht brauche. Also das sehe ich in der Interaktion zwischen den beiden, wer reagiert auf wen. Und in der Regel leite ich daraus auch nicht ab. Da ist ein sicherer Bindungstyp oder unsicher ambivalent. Das sind alles Säugetiere, sowohl wir als auch Hunde, und sie werden sich in irgendeiner Form werden sie eine Beziehung zu ihrem Menschen aufbauen. Und wenn ich sehe, dass das für das Thema, das Problem, weshalb sie ins Hundetraining gekommen sind, wichtig ist, dann werde ich an der Kommunikation drehen, um die Beziehungsstruktur für uns förderlich ein bisschen anders zu gestalten. Aber ich finde es ganz schlimm zu sagen, du hast, dein Hund hat keine sichere Bindung zu dir. Also finde ich furchtbar.
Und wir haben ja auch einfach da sehr krasse Opportunisten, die gucken vielleicht auch, was bringt es gerade für mich in dem Moment, ne? Also wenn sie einfach immer wieder die Lernerfahrung gemacht haben, ah, ich werde dann, mein Mensch rastet dann komplett aus mit der Stimmung und diese Stimmung ist für mich selbst belohnt, dass dann einmal die ganze Stimmung in der Gruppe hochfährt, dann ist das ja auch wieder eine Lernerfahrung und die Lernerfahrung, nicht aufzustehen und weiterschlafen zu können, ist auch eine Lernerfahrung. Also ich würde da auch einfach viel mehr vom das Wesen des Hundes voll nicht mit einem Kind vergleichen, weil Kinder ja eine ganz andere Abhängigkeit von uns haben. Kinder wollen, dass ihre Eltern sie toll finden und stolz auf sie sind und sie sind einfach wahnsinnig abhängig, mit ihren eigenen Bedürfnissen erfüllt werden. Natürlich sind Hunde auch sehr abhängig von uns, aber das kann man eben nicht so eins zu eins vergleichen. Also einmal die Genetik, ne, wenn du jetzt einfach so ein Haus und Hof und der eigentlich jetzt jahrhundertelang vielleicht total abgegrenzt von seinen Menschen gelebt hat und vielleicht ab und zu mal, wenn es richtig kalt im Winter war, rein durfte und sonst einfach nur draußen gelebt hat und da als Nutztier gehalten wurde. Das ist jetzt ja ohne Bewertung, aber das ist ja trotzdem was, was sich auch einfach gefestigt hat genetisch. Dann ist es ja eine Sache, die wir ganz arg mit einbeziehen müssen. Also einmal, also das gesamte Wesen des Hundes ist einfach so ein anderes Wesen als das Wesen eines Kindes. Nur was halt eben parallel ist, ist die Beziehungsstruktur, dass wir eben auch als Menschen die Verantwortung haben oder als Eltern die Verantwortung haben, die Bedürfnisse zu befriedigen und die zu versorgen, also Fürsorge und so weiter. Das heißt, natürlich gibt es große Parallelen, aber das Wesen an sich müsste man sich beides einzeln angucken.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, vieles von dem, was ich eben gesagt habe, wie gesagt, wir sind bei Kindern, die 12 bis 18 Monate alt sind. Wir haben es bei den Hunden, wenn die ins Training kommen, also jetzt mal abgesehen vom Welpen-Junghunde-Gruppe, sind wir in einem Bereich, wo die zumindest theoretisch erwachsen sind, mehr oder weniger. Und gerade mit diesem, was du eben sagtest, so dieses Bedürfnisorientierte, das ist für mich etwas, was beim Säugling ganz wichtig ist. Später muss ja auch gelernt werden, erstmal auszuhalten, dass ein Bedürfnis nicht gleich erfüllt wird. Na, da sind wir dann bei Frustrationstoleranz, Impulskontrolle, solche Dinge. Das muss ja später mit dazugelernt werden. Na, aber wenn wir einen Welpen kriegen, ist er definitiv kein Säugling mehr. Gut, Ganz spannend ist ja dann noch die Frage, dürfen wir überhaupt von einer Mensch-Hund-Bindung sprechen? Wenn wir ethologisch gucken, ist, oder auch, das kann man auch psychologisch so nennen, ist eine Bindung eine spezielle Form einer Beziehung. Und eine Beziehung ist etwas, was zwischen zwei Individuen ist, wo man beobachten kann, wer sucht welche Nähe auf, wie lange bleibt er da. Bin jetzt gerade in der Verhaltensbiologie gedanklich. Und in welchen Kontexten sucht man vielleicht die Nähe von einem Sozialpartner auf oder meidet diese auch? Und da gibt es verschiedene Qualitäten so einer Beziehung. Es kann eine Freundschaft geben, es kann aber auch eine Feindschaft geben. Das sind unterschiedliche Qualitäten einer Beziehung. Und eine Qualität auch oder eine Sonderform der Beziehung ist neben Freundschaft und Feindschaft, ist auch diese Bindung zwischen ursprünglich als Mutter-Kind-Bindung definiert, heute weiß man primäre Bezugsperson und Kind. So, und darf ich das auf unsere Haushunde übertragen? So, und die Wissenschaft sagt, gibt jetzt mehrfache Hinweise. Also es gibt jetzt nicht eine eindeutige Untersuchung, sondern es gibt mehrere Untersuchungen. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht es tatsächlich so aus, als sei das, was wir zu unseren Hunden haben, analog, also ähnlich wie eine Eltern-Kind-Beziehung, also eine Eltern-Kind-Bindung zu einem Kind, was so vor der Pubertät steht. Also deutlich älter als das, was wir gerade bei Mary Ainsworth hatten. Und Untersuchungen, die dafür sprechen, ist einmal diese ganz alten Klassiker, dass eine Oxytocin-Ausschüttung bei beiden stattfindet, wenn man sich, ne, wenn man zum Beispiel in der Nähe ist oder wenn gestreichelt wird. Dann
Wenn man
kommt
sich leiden kann
hinzu,
und der Hund das mag, gestreichelt zu werden, das ist ja natürlich
genau,
die
ne, in diesem,
Voraussetzung. Ja.
genau, so, also ich spreche jetzt von einem Hund, der jetzt tatsächlich meinetwegen bei dir oder bei mir ist, also in einer festen sozialen Gruppe sozusagen. Geht jetzt nicht, dass ich zum fremden Hund gehe und den streichle, das meine ich jetzt nicht. So, also das wäre ein Hinweis. Ein anderer Hinweis ist, dass es Untersuchungen gibt, die zeigen, dass wenn der Mensch mit seinem Hund in eine stressige Situation geht, der Hund weniger Stress empfinden hat, als wenn er mit einem fremden Mensch in diese Situation geht. Das heißt, da ist schon ein Unterschied, mit wem der Hund diesen stressigen Situationen begegnet.
Aber das spricht doch eher für das, was du sagst, von der Beziehungsqualität. Also, dass wir da natürlich nicht von der Feindschaft ausgehen, sondern eben, wenn ich jetzt überlege, ich habe eine Situation, die bei mir eine akute Stressreaktion hervorruft, dann, und ich habe eine richtig gute Freundin dabei, dann wäre es jetzt nicht unbedingt besser oder schlechter, weil ich meine Mama dabei habe oder eine gute Freundin, sondern worauf ich mich einfach verlassen kann, ist sozusagen die Beziehung, die
Ja.
mir Sicherheit gibt.
Genau. Und das für sich allein genommen wäre ja auch kein Hinweis, aber insgesamt genommen. Und es gibt noch weitere Untersuchungen. Eine zum Beispiel, die finde ich extrem spannend. Da müsste man jetzt noch entsprechende Folgeuntersuchungen machen. Da hat man sich Gehirnscans angeguckt von einer Mama. Mensch, hättest du auch mitmachen können. Also, naja, noch nicht ganz. Also, von einer Mutter, die ein Säugling hat, die ein Kind hat, was noch nicht in der Pubertät ist, aber älter, und die einen Hund hat. Und man hat der im Gehirnscan die Fotos gezeigt von den dreien. Und da hat man gesehen, dass der Gehirnscan vom Säugling, der hat sich unterschieden in einem Bereich, aber der Gehirnscan vom Hund und von dem Kind, das vor der Pubertät ist, also noch nicht drin ist, die waren identisch. So, und da dürftest du jetzt als Kritikerin sagen, Mensch, da müssen wir jetzt mal gucken, wie das mit der Freundin ist, ob das ähnlich ist. Ich glaube, diese Kontrollversuche haben sie jetzt nicht gemacht. Aber das fand ich schon sehr verblüffend. Da spricht einiges dafür und ich finde, das passt auch so, wie wir
Oder
mit
mit der
unserem
Katze.
Leben. Ja, Katze wäre da schon mal raus. Aber müsste man sich tatsächlich schon mal angucken. Und ne, das sind, wie gesagt, das sind alles Hinweise. Aber es spricht für mich wirklich einiges dafür, dass es analog. Also bitte, es ist keine echte Eltern-Kind-Bindung, die wir zu unseren Hunden haben. Das geht nicht. Es ist analog, es ist ähnlich wie. Und ich finde, das passt in vielen Bereichen. Wir nehmen also Verantwortung, wir sind Entscheidungsträger, wir sagen, wann wir was beginnen, wann wir etwas wieder stoppen. Aufgrund unserer Erfahrung treffen wir halt dann auch Entscheidungen. Und was für mich ganz wichtig ist, da sind wir aber schon wieder beim anderen Thema, dass wenn es tatsächlich so ist, müssen wir sie auch erziehen. und so Hunde. Ähnlich wie man Kinder natürlich auch erziehen muss, damit sie in ihrer sozialen Umgebung auch klarkommen.
Wobei ich da noch mal jetzt nicht widersprechen würde, aber ergänzen würde, also Hunde zu erziehen ist ja auch wirklich noch mal, das Wort Erziehung trifft da noch mal ganz anders, finde ich, als bei Kindern, weil bei Kindern so viel über Nachahmung gelernt wird und bei Hunden eben nicht. Also natürlich müssen wir beide erziehen, aber das sozusagen, wenn man jetzt versuchen würde, nicht zu erziehen bei beiden, dann hätte das wahrscheinlich noch mal andere Konsequenzen bei Hunden als bei Kindern, weil eben dieses Lernen durch Nachahmung so fast wegfällt.
Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ich finde, unsere Hunde beobachten uns sehr viel und lernen da auch eine ganze Menge raus. Sicherlich lernen sie nicht über Nachahmung mit Messer und Gabel zu essen, ja?
Ja, genau. Oder wenn ich jetzt im Wald nicht jage, dann werden die auch nicht jagen. Oder wenn ich jetzt im Wald vorstehen, so tun würde, als würde ich vorstehen, dann werden sie, weiß ich nicht, ob sie dann vorstehen.
Da wäre ich mir nicht sicher, ob sie da nicht. Also zumindest haben wir ja, dass wir eine lokale und eine Reizverstärkung haben. Also das, was wir interessant finden, finden unsere Hunde in der Regel auch interessant. Wir sind jetzt im Funktionskreis soziales Verhalten. Was, wenn du mit Jagen anfängst, sind wir natürlich wieder im anderen
Ja, okay.
Funktionskreis, was auch
Dann
wieder sehr stark
schlechtes
an der
Beispiel.
Genetik gekoppelt
Ja.
ist.
Aber wenn ich mich jetzt, also ich, wenn ich mich jetzt nett verhalte zu anderen Menschen, dann heißt es das nicht, dass sie sich zu anderen Hunden nett verhalten.
Nein, aber wahrscheinlich zu anderen Menschen. Ich finde schon, also auch da gibt es, ich meine, ich habe da was gelesen, kriege das jetzt aber nicht ganz auf den Punkt, aber sie gucken sich schon ganz viel von uns ab, auch wie wir untereinander in der Familie miteinander umgehen. Und sie gucken, achten sehr darauf, wie ich mit den anderen Hunden auch umgehe, ob die Regeln, die ich aufgestellt habe, für alle gelten. Und das sind dann auch manchmal so witzige Momente, wenn ein Welpe bei uns eingezogen ist und ich lob den. Ne, wie sonst was, weil er auf dem Rasen gepillert hat und nicht auf dem Teppich, dann stehen die manchmal daneben, denk, hat man so einen Eindruck, die gucken nicht so an, so nach dem Motto, sag mal, tickst du noch ganz sauber, ist doch selbstverständlich. Oder wenn drin was geklaut wird. Also das sind immer, man hat das Gefühl, sie warten
Aber
darauf,
das
dass das
Ausmaß ist einfach ein
reglementiert wird.
anderes, das will ich sagen.
Natürlich, wir
Also
haben ja auch andere
das
kognitive
Ausmaß wie über.
Fähigkeiten. Ne?
Ja,
Also wenn wir jetzt von
genau.
8- oder 9-jährigen Kind sprechen, hat das natürlich ganz andere kognitive Fähigkeiten als unsere Haushunde. Das darf man nicht vergessen. Trotzdem ist da relativ viel recht ähnlich. Zumindest, wenn sie bei uns leben. Ne? Also wir reden jetzt nicht über frei lebende Hunde vor Rom oder sonst wo. Aber sie haben aufgrund ihres hohen Anpassungsmechanismus oder Fähigkeit sind sie sehr wohl, sich bei uns so gut einzufügen. Deswegen haben wir sie auch so gerne um uns. Und vielleicht auch lieber als Katzen. Also, ich weiß, es gibt viele, die lieber Katzen haben, aber
Oh, da wäre ich jetzt vorsichtig.
ich schätze es sehr,
Ja.
dass sich die Hunde so gut einpassen. Na? Ich habe auch eine Katze, ich mag auch Katzen, aber es ist mit Hunden was anderes.
Und das, was jetzt die Untersuchungen zeigen, bestätigt sich ja auch einfach durch die Emotionalität, die wir Hunden gegenüber haben, dass wir, ne, also was du jetzt mit den Bildern beschrieben hast, dass das in uns was auslöst, wenn wir die Bilder, wenn wir ein Bild von unserem Hund angucken. Das kann natürlich auch von bis sein bei verschiedenen Menschen. Und es kann auch, finde ich, manchmal ein bisschen ungesund werden, wenn das dann
Absolut.
eben zu Missverständnissen in der Mensch-Hund-Beziehung führt, wenn das
Absolut.
Hund, wenn der Hund wirklich sehr den Kinderersatz, es muss ja nicht immer komplett negativ sein, das Wort ist ja auch immer sehr negativ belegt, aber es kann eben Auswirkungen haben, wo das Wesen des Hundes nicht mehr gesehen wird und der Hund als Projektionsfläche dient, zu etwas gemacht wird, was ihm einfach gar nicht mehr
Ja,
gerecht
womit er
wird.
schlichtweg überfordert ist, ne, mit der Rolle. Also da muss man natürlich schon ein bisschen gucken.
Da wäre ich auch vorsichtig, sozusagen in die Bewertung zu gehen, wie gut es ist, so, wenn man so auf den Hund reagiert. Also das würde ich jetzt nicht sagen, ah, dann ist es eine sehr gute Mensch-Hund-Beziehung, weil man so stark auf ein Foto von seinem Hund reagiert wie beim Kind oder so, sondern dass man erstmal nur sagt, ah, okay, es gibt diese Analogie und das bestätigt ja das Gefühl, was wir dem Sozialpartnerhund gegenüber auch häufig haben.
Genau. Also es deutet vieles darauf hin, dass das, was wir zu unseren Hunden haben, die Beziehung, dass sie analog einer Eltern, etwas älterem Kind Bindung ist. Und was für mich wirklich ganz wichtig ist, dass man daraus auch ableiten muss, dass sie dann auch erzogen werden müssen. Und das ist etwas, was wir schon oft haben, was nicht immer der Fall ist und was dann auch Probleme mit sich bringt.
Okay. Gut, Iris, dann danke für die Aufklärung in dieser Folge und wir sehen uns bald wieder und hören uns bald wieder.
Genau, ich freue
Mach's
mich drauf.
gut, danke dir.
Gerne.
Ciao.
Tschüss.